Mit dieser Folge endet sie. Die Vorschaureise auf den Afrika Cup 2025. Fast 12 Stunden Podcast werden es dann am Ende gewesen sein. Mehr als 100 Stunden Recherche, Interviews und Hintergrundgespräche. Es war auf jeden Fall ein größerer Aufwand, als ich am Anfang geahnt habe. Aber trotzdem hat es großen Spaß gemacht, jedes einzelne Team zu analysieren, die Hintergründe über Streitigkeiten und Entwicklungen zu beleuchten. In Afrika passiert überall so viel, mal sehr schöne Geschichten, mal sehr traurige, aber insgesamt hat mir diese Vorschau geholfen, das Turnier und die Leidenschaft dahinter noch besser zu verstehen. Heute wartet noch der Gastgeber auf uns, das Team, das den Afrika Cup 2025 eröffnen wird. Marokko, der Top-Favorit, wenn es nach den meisten Experten geht, das Team, das eigentlich nicht verlieren kann. Das Team, das einen Weltrekord für die meisten Siege in Serie zuletzt aufgestellt hat. Sehr viele Superlative, aber Marokko ist schon auch wirklich ein sehr spezieller Gastgeber, weil so viele Handlungsstränge nun erstmals zusammenlaufen. Bei der WM 2030 soll dann wirklich alles zusammenkommen, aber jetzt wartet der erste große Höhepunkt auf diesem Weg, auf die Atlaslöwen. Ich will heute mal den Weg, den der Fußball in Marokko zurückgelegt hat, nachzeichnen und aufzeigen, warum das Turnier so wichtig für das Land ist und besonders, warum dieser Titel als Zwischenschritt auf dem Weg zur Weltmeisterschaft so wichtig wäre. Als Experten konnte ich Abdelsadek Ichakura gewinnen. Er ist der Gründer des Online-Mediums Morocco Football News, das seit Jahren seinen festen Platz in der marokkanischen Fußballwelt hat. Auf den sozialen Medien hat man gute Reichweiten und Abdelsadek ist wirklich Tag für Tag dabei, wenn es darum geht, die News aus dem heimischen Fußball und alles rund um das Nationalteam zu veröffentlichen. Deswegen kriegt er viel mit, er hört viel, er schreibt viel und hat mir deswegen besonders im Hinblick auf das anstehende Turnier sehr geholfen. Ein letztes Mal sage ich, wir gehen rein in die Vorschau. Lernen wir erstmal den Gastgeber noch mal ein bisschen genauer kennen. Marokko ist ein Königreich. Staatsoberhaupt ist König Mohammed VI. Im Land gibt es etwa 37,5 Millionen Menschen und flächenmäßig ist man das kleinste Land Nordafrikas nach Tunesien. Man wäre ja sogar noch kleiner, wenn das Gebiet der Westsahara nicht wäre. Nach einem langen Krieg, nach der Dekolonialisierung durch Spanien, besetzt Marokko heutzutage etwa 2/3 des Gebiets der Westsahara, einer Region, die eigentlich ihre Unabhängigkeit anstrebt. Die ganzen Hintergründe zu diesem Konflikt sind sehr kompliziert, weitreichend und auch nicht so, dass man klar sagen könnte, wer wann im Recht ist, aber es ist auch für den Fußballkontext wichtig, dass hier ein Konflikt schwelt, denn es ist für Marokko politisch sehr wichtig, dass Staaten die Kontrolle über die Region eben durch Marokko anerkennen. Dafür werden auch gute Beziehungen im Sport eingesetzt. Das alles ist sehr vereinfacht. Ich will nur sagen, der Fußball ist für Marokko ein wichtiges politisches Mittel und auch ein Symbol für den Aufstieg des Landes. Und damit switchen wir mal um, hin zum historischen Kontext. Marokko wartet seit 50 Jahren auf den Titel beim Afrika Cup. 1976 in Äthiopien, da durfte man zuletzt jubeln. Seit über 20 Jahren wartet man auf die nächste Finalteilnahme. 2004 in Tunesien stand man letztmals eben im Endspiel um den Titel. Seitdem war das Viertelfinale das höchste der Gefühle. Es zeigt, man hinkt den eigenen Ansprüchen bei diesem Turnier durchaus hinterher und vor allem sagt es aus, historisch gesehen kann man sich nicht auf eine Ebene mit Ägypten, Kamerun oder der Elfenbeinküste stellen, die wesentlich mehr Erfolge vorzuzeigen haben. Aber man ist ja auch angetreten, daran etwas zu ändern. Und die Ursprünge gehen einige Jahre zurück, sogar bis ins Jahr 2004, als in Zürich die erste Weltmeisterschaft nach Afrika vergeben wurde. Allerdings nicht an Marokko, sondern an Südafrika. Mit 14-10 Stimmen setzte sich das Land am Kap der guten Hoffnung gegen die Nordafrikaner durch. Wir wissen alle, diese Abstimmungen sind ein heißes Thema und wie die Entscheidungen gefällt wurden, hatte mehr mit finanziellen und politischen Anreizen, denn mit rationalen Beweggründen zu tun. Aber Marokko bekam die WM nicht. Mal wieder nicht. Man hat es nämlich schon vorher versucht gehabt. Umso bitterer, dass man dann einige Jahre später auch noch die sportliche Qualifikation für die erste Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent verpasste. Die WM 2010 fand ohne Marokko in Südafrika statt. Es erwuchs im Land die eindeutige Erkenntnis, wir müssen was ändern. Das kam nicht etwa nur von den Verbandsfunktionären, das kam direkt aus dem Königshaus. Auch Mohammed VI. Hatte erkannt, wir müssen in den Fußball investieren, wenn wir unser eigenes Selbstverständnis als Powerhouse in Afrika und irgendwann auch in der Welt glaubhaft vertreten wollen. Und einer der ersten Schritte war der Aufbau einer königlichen Fußballakademie vor den Toren Rabats, der King Mohammed VI Football Academy. Dort sollten die besten Talente des Landes nach europäischen Standards gefördert und geformt werden. Man investierte massiv Geld. Es gibt Berichte, dass der Komplex bis zu 85 Millionen Dollar kostete. Es wurde eine Schule, ein medizinisches Zentrum und 4 Fußballplätze errichtet. Also, Infrastruktur, check, die ersten Fortschritte. Aber man stellte fest, dass der Fußball nicht nur auf dem Platz entschieden wird, sondern auch auf der Funktionärsebene. Und genau dort war man über die Jahre in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Das bekam man 2014 schmerzhaft vor Augen geführt, als man beim afrikanischen Fußballverband CAF die Verschiebung des Afrika-Cups 2015 beantragte, wegen der in Westafrika grassierenden Ebola-Epidemie. Marokko sollte als Gastgeber fungieren bei dem Turnier. Tja, die CAF reagierte anders als erhofft, sagte, dass Marokko einige Fristen hätte verstreichen lassen und somit die Gastgeberrolle entzogen bekommen würde. Zusätzlich kassierte der Verband eine saftige Geldstrafe und wurde für die nächsten 2 Afrika-Cups ausgeschlossen. Vor allem fiel die Strafe so drastisch aus, weil man keinen Platz im CAF-Exekutivkomitee besaß, um den eigenen Standpunkt zu verteidigen. Also, wieder ein Aha-Moment. Wir brauchen Sportfunktionäre, die auch wirklich mitreden können, die unsere Anliegen in die mächtigen Verbände tragen. Und schnell war der entscheidende Mann gefunden, Fawzi Lekia. Der war seit 2014 Präsident des marokkanischen Fußballverbands, hatte davor seinen Heimatclub RS Berkane zu nie dagewesenen Erfolgen geführt. Und er legte eine rasante Karriere hin. 2017 holte er sich den Platz als nordafrikanischer Vertreter im CAF-Exekutivkomitee und im weiteren Verlauf wurde er sogar Vizepräsident von CAF und Vorsitzender des Finanzkomitees. Ihn verbindet ein gutes Verhältnis mit CAF-Präsident Patrice Motsepe. Gemeinsam kann man die beiden mittlerweile als die beiden mächtigsten Sportfunktionäre Afrikas bezeichnen. Marokko schaffte es übrigens auch, die Geldstrafe und die Afrika-Cup-Sperren abzuwenden. Macht wirkt halt eben. Mittlerweile besitzt Lekia auch Posten bei der FIFA. Gerade vor einigen Wochen hat man das Afrika-Büro der FIFA nach Rabat geholt, in die Räumlichkeiten der Königlichen Akademie. Aber mal zurück zum Sportlichen. Man kann sagen, der Plan mit der Akademie ist voll aufgegangen. Mittlerweile hat man noch 5 weitere kleinere Trainingszentren dieser Art im ganzen Land verteilt errichtet. Und die Talente zahlen es zurück. Bei der WM-Halbfinalteilnahme 2022 waren mit Youssef En-Nesyri, Azedine Ouani oder Najef Aguer 3 wichtige Säulen genau dort ausgebildet worden. Auch bei der Bronzemedaille bei Olympia 2024 oder dem zuletzt erreichten U20-WM-Titel waren wichtige Säulenspieler aus der Akademie. Hier wird gute Arbeit geleistet und tatsächlich Rohdiamanten geschliffen. Aber man hat auch einen weiteren Ansatzpunkt gefunden, um die eigenen Reihen zu stärken. Hand in Hand mit dem Akademieaufbau ging auch der Aufbau eines deutlich engmaschigeren Scouting-Netzwerks im Ausland. Es gibt eine riesige Gemeinde an Marokkanern in sehr vielen Ländern Europas, dementsprechend gibt es dort auch großes Potenzial. Ein Musterbeispiel ist der heutige Starspieler des Teams. Zu Achraf Hakimi baute der Verband bereits zu dessen Jugendzeiten in der Akademie von Real Madrid einen engen Draht auf, überzeugte ihn für Marokko statt für Spanien auf Jugendebene aufzulaufen. So fühlen sich viele Jugendspieler dem Land ihrer Wurzeln aus fußballerischer Sicht oft mehr verbunden als dem Geburtsland. Ein weiteres Beispiel wäre Sofian Amrabat, der in den Niederlanden geboren ist, aber ab der U17 für Marokko auflief. So hat man sich neben den Akademietalenten einen zweiten Schwung an frischem Wind reingeholt, der die Basis der heutigen Nationalmannschaft und des nie dagewesenen Erfolgs bildet. Man baut die Diaspora-Spieler nicht erst mit 23, 24 ein, wenn sich abzeichnet, dass sie in ihrem Geburtsland keine Chance auf die Nationalmannschaft haben. Man hat mittlerweile das Level erreicht, dass man hier fast die attraktivere Adresse ist. Als junges Talent musst du dich 2025 schon fragen, ob ein WM-Titel mit Marokko nicht wahrscheinlicher ist als ein Titel mit der Niederlande oder Belgien. Die Besetzung der U17 oder der U20 sprechen Bände. Dort sind viele Talente wie Abdellah Ouassane dabei, die sicher auch für die Elftal spielen könnten, aber bewusst Marokko auswählen. Ouassane ist Kapitän einer Jugendmannschaft bei Ajax Amsterdam, spielt dort auch schon bei den Herren teilweise mit, wäre im Sommer beinahe zu Real Madrid gewechselt, das kam jetzt aufgrund von Problemen beim Medizincheck nicht zustande, aber er spielt eben für Marokko. All das kostet sehr viel Geld. Und wenn man ehrlich ist, zielt es auch nicht alles darauf ab, den Titel beim Afrika Cup 2025 zu gewinnen. Der ist in gewisser Weise nur eine Stufe auf der Treppe zum ganz großen Ziel, der WM 2030, bei der man als Co-Gastgeber dabei ist und nochmal richtig die finanziellen Zuschüsse für den Fußball hochgefahren hat. Man baut vor den Toren Casablancas das größte Fußballstadion der Welt. Man liefert sich gerade ein Wettrennen mit Spanien darum, wer das WM-Finale austragen darf. 2030 soll der Weg, der 2009 begann, mit dem größtmöglichen Erfolg im Fußball abgeschlossen werden. Nicht weniger als der WM-Titel ist dann das Ziel, mit vielen Spielern aus der Königlichen Akademie und vielen Spielern aus der Diaspora. Dass der Staat so viel Geld in den Fußball steckt, hängt auch damit zusammen, dass der König mit ganzem Herzen dahinter steht. Aber auch, dass Sportfunktionär Lek ja mittlerweile auch in der Politik im großen Stil mitmischt. Er ist stellvertretender Minister für den Haushalt in der marokkanischen Regierung. Er sitzt dort an der Geldquelle des Landes und kann somit mitentscheiden, wie die Mittel verteilt werden. Man kann es auch begründen. Der Fußball soll den Tourismus im Land fördern, soll die Außendarstellung des Landes fördern und durch die guten Beziehungen zu vielen anderen Ländern in Afrika, die gerne auch mal ihre Heimspiele umsonst in Marokko austragen dürfen, wenn sie selbst kein Stadion haben, das den CAF-Richtlinien entspricht, will man den eigenen Standpunkt im West-Sahara-Streit stärken. Alles in allem, also eigentlich eine runde Sache für alle, oder? Könnte man meinen, denn es gibt vermehrt Proteste im Land. Gerade die junge Bevölkerung geht auf die Straße. Die Gruppe Gen Z 212 organisiert diese Protestwelle, die über Social Media großen Anklang findet und die Botschaft verbreitet, wir wollen Krankenhäuser, keine Fußballstadien. Man will die tiefliegenden Probleme in Marokko bekämpfen, nicht das Geld nur in den Fußball investiert sehen. Der Staat signalisiert zwar Bereitschaft für Gespräche, aber wenn man ehrlich ist, es wird sich wohl in naher Zukunft nicht allzu viel ändern. So, viel über Marokko und den Aufstieg des Fußballs dort gesprochen. Es wird Zeit, endlich zum Afrika-Cup zu kommen. Ich habe meinen Experten Abdel Sadek natürlich gefragt, ob er denn das Turnier jetzt auch nur als einen Schritt auf dem Weg zur WM 2030 sieht.
I wouldn't like label it as test for the World Cup, but because the AFCON is like the third biggest, most important football tournament in the world. And it has like something very valuable for Moroccans, for Africans. So I don't think it's just like a test, but it's like also a great honor to host it, because it's only the second time for Morocco, even though having like one of the best infrastructure in the continent. It's like a little bit surprising, but yeah, it's like you have like now new world-class stadiums. You need also to test the stadiums, or is the people going in, going out. Yeah, it's like this one's like the biggest tournament ever to be hosted in Morocco in more than times, because 88 was like it's only 16 teams, I think, and it was not like the standards of like today. So this year it will be like a real test for the Moroccan authorities, for everyone involved around the AFCON.
Also schon ein wenig ein Testlauf für die Behörden. Sportlich darf es aber kein Testlauf sein, oder? Da zählt nur der Titel.
Yeah, first of all, anything less than the prize will be a huge disappointment, considering Morocco being the host for the first time since 88, and also putting a lot of infrastructure in it to deliver the best AFCON in history. Alongside that, also the team being like in good shape, not only the first team but also the youth teams. Like it's like the best era of Moroccan football right now, and yeah, there's no excuse to not win it. But the main problem is the coach. The coach should have like a plan B or even plan C to deliver something.
Also leise Kritik an dem Coach, der Marokko ins WM-Halbfinale 2022 geführt hat, an dem Coach, der gerade mit dem Team einen Weltrekord aufgestellt hat, 16 Länderspielsiege in Serie, Walid Regragui. Mittlerweile ist er 50 Jahre alt, er hat selbst lange Jahre für die Nationalelf gespielt, ist ein Diaspora-Spieler vergangener Tage, denn aufgewachsen ist er in Frankreich. Seine Trainerkarriere begann direkt beim Verband als Co-Trainer der Nationalmannschaft, dann wechselte er in den Clubfußball, feierte mit Wydad 2021 den historischen CAF Champions League Sieg und wurde im August 2022 Nachfolger von Trainerlegende Wahid Halihodzic als Nationalcoach von Marokko. Die Erfolge bei der WM 2022 haben ihm schon den Status eines Nationalhelden beschert. Aber Abdel Sadek hat es ja gesagt, im Jahr 2025, trotz der vielen Siege, gibt es durchaus Stimmen, die sich mehr erhoffen von Regragui.
It has changed like a lot since the World Cup, especially after the failure at the AFCON, the last AFCON, which was held in Ivory Coast. Morocco failed to reach at least a semi-final. His reputation is not like so great as at that time, but he can fix it by winning it. And there's nothing else to say, like because also his tactics are like more or less the same. He has no, you don't see like what he wants to do after the plan A. Like he has a plan A, but plan B and plan C, you can't see that he also has other plans to win a game. That's a problem, and also like that he calls up some players which don't make sense. So there's the two things that the fans are frustrated about or worried about.
Ich würde mal sagen, Probleme, die fast jeder andere Afrika-Cup-Teilnehmer gerne hätte. Ein Trainer ohne Plan B, der aber trotzdem aufgrund der Klasse der Spieler und des riesigen Zusammenhalts in der Mannschaft einen Weltrekord hinlegt. Aber der Afrika-Cup jetzt ist für ihn die nächste Meisterprüfung. Eine große Enttäuschung und er wird nicht der Trainer sein, der Marokko bei der WM 2026 anführt. In der Gruppe mit den Komoren, Mali und Sambia ist ein Ausscheiden quasi ausgeschlossen. Aber das habe ich auch über die Elfenbeinküste 2024 gedacht und dann entwickelte sich so ein toxischer Druck in der Gruppenphase, der fast in der Katastrophe geendet wäre. Also, kriegt man den Druck geschultert, nimmt man ihn nicht als Last, sondern als Ansporn wahr, dann marschiert Marokko ohne Probleme zum Gruppensieg. Keiner der Gegner kann dem Team individuell das Wasser reichen. Ich sehe Marokko auf Platz 1, was dann ein Achtelfinale in Rabat gegen einen der Gruppendritten zur Folge hätte. Man wäre im Turnierbaum auf der Rabat-Route, würde bis zum Finale nur in der Hauptstadt spielen. Ein weiterer großer Vorteil, komplett ohne Reisestrapazen. Es ist total gut möglich, dass man alle 7 Spiele in Rabat macht. Vom Auftakt bis zum Finale. Aber wer sind denn die Spieler, die das entscheiden? Ihr werdet einige Namen noch von der WM 2022 kennen. Im Tor ist nach wie vor Yassine Bono das Maß aller Dinge. Er ist gerade erst wieder als Afrikas Torwart des Jahres ausgezeichnet worden. Auch mit 34 gibt es keine Anzeichen, dass sein Niveau nachlassen könnte. Für einen Torwart ist es ja auch noch kein biblisches Alter. Er ist bei Al-Hilal in Saudi-Arabien gesetzt, war dort in seiner Zeit auch quasi nie verletzt. Die WM 2022 war schon so ein wenig seine Geburtsstunde. Er wurde von einem durchschnittlichen La-Liga-Keeper zu einem Torwart, dem einige durchaus Weltklasse bescheinigen würden. Also er erlebt seinen Peak eher erst so, seitdem er 30 ist und nicht davor. Er hat viel Erfahrung. Erstmals war er beim Afrika-Cup 2017 im Kader gestanden. Sein Ersatzmann ist auch schon lang dabei. Mounir El Kadjoui ist 36 und war 2017 beim Afrika-Cup sogar die Nummer 1. Der dritte im Bunde ist El Mehdi Al-Hara, 25 Jahre alt, der vielleicht beste Keeper der heimischen Liga. Er spielt für Raja. Er könnte ja eventuell der Mann sein, der 2030 dann bei der WM zwischen den Pfosten steht. Gehen wir weiter in die Abwehr. Und natürlich müssen wir hier zuerst über den Star der Mannschaft sprechen, Ashraf Hakimi. Der wahrscheinlich beste Außenverteidiger der Welt. Bei PSG nochmal eine unglaubliche Entwicklung hingelegt, war schon beim BVB damals sehr, sehr stark. Aber mit 27 ist er jetzt wirklich am Peak, gerade erst zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürt worden. Als Verteidiger ist es ja gleich doppelt schwer. Aber seit dem Bayern-Spiel in der Champions League ist er ja verletzt. Er macht alles, um fit zu werden. Gibt schon Bilder von ihm, wie er Teile des Mannschaftstrainings mit Marokko absolviert. In der Gruppenphase werden sie schauen, ob sie ihn brauchen. Ansonsten soll er eher erst so ab der K.O.-Phase die rechte Defensivseite beackern. Über ihn habe ich logischerweise auch mit Abdesadek gesprochen.
He's now the second captain, but they see him like as the captain of the team. As he said, like he's also the African player of the year, so it has like something extra to for him. It's like an example for the country, not only for the fans, but also he is also like a for Danson. Ashraf Hakimi for Danson, who helps like children like in need. They like him in and off the pitch. So he's very important for the Moroccan national team and for the Moroccan fans.
Ich will jetzt aber auch nicht komplett verschweigen, dass gegen Hakimi der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum steht und ihm der Prozess hier droht in Frankreich. Er tut viel Gutes, aber man darf auch nicht die negativen Seiten verschweigen, auch wenn man natürlich das Gerichtsverfahren abwarten muss. In den Spielen, in denen er nicht spielen kann, wird ihn Ex-Bayern-Spieler Nusia Masraoui vertreten. Er ist seit Jahren in der Nationalmannschaft sehr verlässlich, ein starker Rechtsverteidiger, der wohl bei jedem anderen Land in der Rolle gesetzt wäre. Er hatte auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen diese Saison, aber zuletzt war er eigentlich fit und auch gesetzt für United. Im Nationaltrikot weicht er seit Jahren wegen Hakimi öfter auf die Linksverteidigerposition aus, aber hier gibt es mittlerweile auch gute Konkurrenz. Wenn Hakimi fit ist und rechts hinten gesetzt, dann kämpft Masraoui mit Anas Salah Eddin um den Posten links hinten in der Viererkette. Der 23-Jährige spielt bei der PSV in der Niederlande. Er ist tatsächlich einer der Spieler, der erst nach der U21 von der Elftal zu den Atlas-Löwen umgeschwenkt ist. Er ist im Winter 2025 zu der AS Rom gewechselt und aktuell eben in die Eredivisie zurückverliehen. Er ist erst seit November dabei und eröffnet eben nochmal eine neue Alternative auf einer Position, wo Marokko sicher das Maß aller Dinge in Afrika ist. Im Zentrum hat man mit Romain Saïss den Kapitän und großen alten Mann immer noch dabei. Aber ob er wirklich auch gesetzt ist, das muss man abwarten. Klar, er hat bei der WM 2022 gezeigt, was für ein Anführer er sein kann und wie stark er auch spielen kann. Aber mittlerweile ist er 35 und es drängen eben viele nach. Er spielt in Katar und dürfte vor allem in der Kabine ein ganz wichtiger Faktor sein. Auf dem Platz baut die Stabilität auf Najef Aguerre von Olympique Marseille auf. Er ist der stärkste Innenverteidiger im Kader, stammt aus der Königlichen Akademie und ist eine absolute Passmaschine. Gehört zu den besten Verteidigern der Ligue 1. Seine Pässe nach vorne sind so präzise und in diesem Punkt ist er wirklich richtig stark. Auch ein guter Zweikämpfer, rundum ein kompletter Verteidiger. An seiner Seite stellt sich nun die Frage, Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Vergangenheit wäre Kapitän Saiz. Gegenwart wäre Jawad Al-Jamik von Al-Najma in Saudi-Arabien. Oder eben die Zukunft wäre Abdelhamid Al-Boulal. 19 Jahre alt, seit Wochen gesetzt bei Stade Rennes, da hat man das nächste absolute Juwel. Er hat eine tolle Antizipation, seine langen Beine kommen fast überall noch dazwischen und wenn er sich physisch noch ein wenig weiterentwickelt, dann wird er auch in der Luft dominieren. Way too early prediction, der Abwehrchef bei der WM 2030. Nun muss Regragi entscheiden, was ihm wichtiger ist. Starke Athletik und ein modernes Innenverteidigerspiel oder die Erfahrung von Kapitän Saiz. Das wird spannend werden. Davor gibt's ein Dreier-Mittelfeld. Sofian Amrabat ist nach wie vor der Sechser. Bei der WM 2022 mein absoluter Lieblingsspieler. So unglaublich viel gelaufen, so viele Zweikämpfe geführt und mit dem Ball die richtigen Lösungen gefunden. Die United-Zeit hat ihm vielleicht ein wenig einen Kratzer gegeben, aber mit 29 sein bestes Alter und war bei Betis auch wieder einer der Stabilisatoren. Allerdings hat er sich auch verletzt Ende November, kommt nicht 100% fit zum Afrika-Cup. Man muss mal sehen, wie sich das auswirkt. Ich schaue ihm echt gerne zu und wenn er auch nur ansatzweise an die Leistung bei der WM anknüpfen kann, dann wird's ein Fest, ihm bei der Mittelfeldarbeit zuzusehen. Nach den Leistungen in Stuttgart führt auf der 8er-10er-Position so gar kein Weg an Bilal Elkanous vorbei. Beim VfB reingegangen und sofort ein Unterschiedsspieler gewesen. Er legt eine unglaublich hohe Intensität an den Tag, seine Technik ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Bei Leicester hat er im letzten Jahr unter der Gesamtsituation so ein bisschen gelitten, aber in der richtigen Umgebung, und die bieten Stuttgart und Marokko, einer mit Weltklasse-Potenzial. Er ist torgefährlich, liefert Assists, arbeitet fleißig und schwimmt gerade auf so einer Welle, die das alles nochmal verstärkt. Für Stuttgart gerade ein herber Verlust, für Marokko ein Riesengewinn. In der Nationalmannschaft kommt er manchmal auf der 8. Rolle, aber manchmal auch auf dem Flügel zum Einsatz. Aber ich bin mir sehr sicher, er wird auf jeden Fall spielen. Neben ihm auf der 8. Rolle dürfte Ismaël Saibari spielen. Auch er ist 24 für die PSV unterwegs. Einer der besten Spieler der bisherigen Saison in der Eredivisie. 13 Scorer in 16 Spielen. Ebenfalls körperlich eine Maschine, der eine starke Technik mitbringt. Er soll bei einigen Premier League Teams jetzt schon im Winter ganz oben auf der Liste stehen, setzt er seinen Weg beim AFCON sofort wie in der Liga, dann klopft bald auch das Regal ganz oben an. Die Doppel-8 aus Elkanous und Saibari wäre natürlich sehr offensiv, aber gerade gegen schwächere Gegner sehe ich das schon passieren. Alternativen gibt sowieso genug. WM-Held und Akademie-Absolvent Azedine Ouani, der in Spanien bei einem schwachen Girona ein echter Lichtblick ist und ebenfalls in guter Form zum Heimturnier reist. Dazu noch Nail El Ajnaoui von AS Rom. Dort zuletzt kein Stammspieler gewesen, was seine Chancen auf einen Startplatz in der Nationalmannschaft auch etwas schmälert. Aber vielleicht, wenn Regragi noch mehr Wert auf Balance legen will, dann könnte er reinrutschen. Man muss ja allgemein mal sagen, Marokko würde auch mit der B11 als eins der besten Teams gelten. Diese Breite im Kader ist unglaublich. So viel Talent, so viele starke Spieler, also auf Ausfälle kann man wie kein anderes Team reagieren und auch die hohe Belastung kann man wie kein zweites Team schultern. Kommen wir noch zu der vorderen Dreierreihe und starten königlich. Brahim Diaz von Real Madrid, einer der Stars des Teams, aber wenn man ganz ehrlich ist, einer, der in dieser Saison erst dreimal in der Liga 45 Minuten oder mehr gespielt hat. Er ist kein Stammspieler bei Real, eher in der Joker-Rolle. Darüber ist er unter Xabi Alonso noch nicht hinausgekommen. Bei der Konkurrenz irgendwo auch logisch, aber man muss sehen, wie gut sein Rhythmus ist. Im Nationaltrikot war er Ende 2024 krass on fire. In der Afrika-Cup-Quali, in der Marokko ja mitspielte, um im Matchrhythmus zu bleiben, erzielte er 7 Tore in 4 Einsätzen. Also da klappte echt alles. Der rechte Flügel gehört ihm im Team der Atlas Löwen. Ich kann mir schon vorstellen, dass ihm dieser Status als unumstrittener Stammspieler gut tut und sein Selbstvertrauen fördert. Marokko braucht ihn schon in guter Form. Links außen hätte man noch bis zum Sommer gesagt, dass Elias Benzeguir von Bayer Leverkusen gesetzt ist. Aber ehrlicherweise hatte er so große Probleme bei der Eingewöhnung in der Bundesliga, dass sich das geändert haben dürfte. Bei Monaco war ein Ausnahmetalent, der jetzt aber den Schritt nach Leverkusen noch nicht komplett gepackt hat. Wenig Spielzeit, viele Fragezeichen. Er steht im marokkanischen Kader. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt plötzlich direkt gesetzt ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass ihm all die Zeit Schambeinbeschwerden behindert haben. Also das war auch schon ein großer Grund, dass es jetzt nicht so super geklappt hat in der Bundesliga. Die hat er laut eigenen Angaben in der Medienrunde jetzt im Camp überwunden. Vielleicht erleben wir also doch sein Comeback beim Afrika Cup. Ansonsten beginnt wohl Abde Ezzalzouy von Betis Sevilla. Der steht bei 7 Scorern in 11 Spielen, war auch gesetzt, nachdem er am Anfang der Saison verletzungsbedingt passen musste. Der 24-Jährige bringt viel Dynamik mit, einen guten Zug zum Tor, wobei er auch den Blick für den besser postierten Mitspieler hat. Also auf ihn freue ich mich schon und es zeigt sich wieder, die Auswahl, die Marokko mittlerweile auf den Positionen hat, ist schon beneidenswert. Kommen wir zur vielleicht einzigen kleinen Problemposition, dem Stürmer, der Nummer 9.
That's the biggest problem of Moroccan national team, and not like only now, but like ever. If you see like the top score of all time of Moroccan national team is still like from the 80s or 70s even.
Klar, man hat Youssef En-Nesyri, der seit Jahren dort spielt, aber abgesehen von der WM 2022 hat er es bei großen Turnieren nie so richtig zusammenbekommen. Er trifft dann einmal vielleicht im Turnierverlauf, aber dieser Clean Finisher, den du für den Titel wahrscheinlich brauchen wirst, der ist er nicht. Er ist sehr athletisch, hat ein gutes Kopfballspiel, aber er muss jetzt endlich auch beim Afrika-Cup liefern. Für Fenerbahce läuft es ordentlich aktuell, dort steht er bei 7 Toren. Eine Alternative wäre noch Ajoub Alkabi von Olympiakos in Griechenland, der ist richtig on fire, 12 Tore in 14 Ligaspielen, aber hat er wirklich das Niveau, dass er der Startstürmer von Marokko sein kann? Er ist ein erfahrener Mann, 32, weiß schon, wie man Tore schießt, aber in einem dynamischen Marokko-Spiel, ja, wir werden sehen, wie sich Regragui da entscheidet. Ich denke, er setzt eher auf En-Nesyri. Letztes Fazit. Der beste Kader des Turniers. Bei der Startelf kann Senegal noch mithalten, aber in der Breite ist Marokko richtig, richtig beeindruckend. An der Spielerqualität kann es nicht liegen, wenn man den Titel nicht holt. Regragui muss mit seinem Team Lösungen gegen tiefe Blöcke finden, aber seine Abwehr kann hochstehen, die kann das absichern. Mir fällt eigentlich nur der Druck als Grund ein, warum man eventuell scheitern könnte. Ansonsten top, top, top. Eine letzte Geschichte will ich euch auch noch erzählen. Und diesmal ist es die von Soufiane Rahimi, ein Spieler, der einen ganz anderen Weg als so viele seiner Teamkameraden eingeschlagen hat. Erstmal muss man sagen, in seinen Adern fließt grün-weißes Blut. Er wird in einer Familie geboren, die mehr als nur brennt für Raja Casablanca. Es gibt Berichte über ihn, in denen es heißt, er wurde quasi auf dem Vereinsgelände geboren. Sein Vater war der Zeugwart der ersten Mannschaft. Soufiane trat schon relativ früh einer Ultragruppierung von Raja bei. 2006, im Alter von 10, trat er dann auch noch der Jugendakademie von Raja bei. Es kam ihm sowieso nichts anderes in Frage. Er durchlief diese dann auch sehr erfolgreich und über die Reserve kämpfte er sich hoch bis in die erste Mannschaft von Raja. Natürlich war er der Liebling der Fans. Einer aus den eigenen Reihen, der es bis nach ganz oben geschafft hatte. Und der Flügelstürmer wurde auch ein wichtiger Teil der Mannschaft. Spätestens 2020 war er nicht mehr ein Spieler, sondern der Spieler. 26 Scorerpunkte in 29 Spielen waren das untrügliche Zeichen. Eigentlich ist dieser Spieler der marokkanischen Liga entwachsen. Aber statt nach Europa zu wechseln, blieb Rahimi im arabischen Raum. Er ging zu Al-Ain in die Vereinigten Arabischen Emirate. Das würde er sich sicherlich auch finanziell nicht schlecht entschädigen lassen. Aber bei Raja hat er schon eine beeindruckende Bilanz hinterlassen. Er wurde 1920 marokkanischer Meister, gewann zweimal mit dem Team den CAF Confederations Cup und einmal den CAF Super Cup. Dazu gewann er mit Marokko 2020 auch noch die afrikanische Nationenmeisterschaft, den CHAN. 2021 war er auch der MVP der marokkanischen Liga. Also der heute 29-Jährige ist in jungen Jahren schon zur Ikone geworden für die Raja-Fans. Und auch in UAE wird er riesige Spuren hinterlassen. Er hat mit Al-Ain 2024 die asiatische Champions League gewonnen, steuerte 13 Tore in 13 Spielen bei, war deswegen auch 2024 im engeren Kreis für die Wahl zu Afrikas Fußballer des Jahres. Er ist der lebende Beweis, man kann auch eine unglaubliche Karriere hinlegen, ohne einmal in Europa gespielt zu haben. Er bricht ein wenig mit dem Narrativ, dass es zu einer großen Karriere dazugehört, unbedingt auch in Europa gespielt haben zu müssen. Für die Fans in Marokko ist das sowieso klar. Aber es sollte auch dem Rest der Welt klar werden, dass zwar viel in Europa passiert, aber nicht alles. Ausnahmekicker gibt's überall auf der Welt und Rahimi ist einer davon. Das weiß eben auch Trainer Walid Regragui, der ihn schon eigentlich immer nominiert hat, so auch jetzt für den Afrika Cup 2025. Wäre doch keine schlechte Story, wenn Rahimi dort auftrumpfen könnte und sich die gesamte europäische Öffentlichkeit fragen würde, wer denn dieser 29-Jährige ist, ob der denn gerade erst seinen Durchbruch gefeiert habe. Die Antwort wird Nein lauten und das ist gut so. Wir schließen unsere Afrika-Cup-Vorschau ab. Bei mir kribbelt's schon, ich kann's kaum erwarten, dass das Turnier losgeht. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Es war ein großer Aufwand, es hat aber auch großen Spaß gemacht und ich denke, dass wir jetzt alle bestmöglich vorbereitet ins Turnier starten können. Danke euch fürs Zuhören. Ich denke, während dem Turnier werde ich keine Zwischenfazits aufnehmen. Am Ende werden wir aber nochmal ganz ausführlich über das Turnier quatschen. Dann werde ich mir auch Gäste ranholen und mit ihnen über das Turnier sprechen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.